Grüße nochmal. Und allem, für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Josef, Pastor, Reverend Pastor, Joseph Nelson. Gut, hier zu sein. Bin ich der einzige Australier hier? Danke, Klaus-Dieter, für deine besondere Behandlung. Ja? Ja? Das ist gut. Wir sind sogar in Eurovision, ne? Das ist Australien. Kann ich das gar nicht einordnen, ne? Aber okay. Dann, ich bin dann leitender Pastor hier, darf ein super Team für Leute hier dann leiten und begrüßen. Einer von unserer Mannschaft hat einen großen Fehler, der größte Fehler seines Lebens gemacht, ist in der Bibelschule gegangen, ist heute hier. Das ist der Ruben. Schön, dass du da bist. Gar kein Fehler, genau der Richtige. Na, Aline ist auch da. Aline auch aus der Jugend. Damals gibt's noch welche von der Bibelschule jetzt hier, falls ich jemanden mehr gesehen habe. Ruben? Nein? Okay. Nein, gut. Letzte Woche haben wir Teil 2 Predigt gemacht über Gott, die unser Vater hat und das Vaterherz Gottes. Und ich muss was gerade biegen. Ich habe ein einziger Fehler gemacht. Nur einer. Ja, ihr habt eine kleine Diskussion zwischen mir und meiner liebe Frau auch mitbekommen letzte Woche. Wer war da und hat das mitgekriegt? Okay? Okay? Ich hatte recht in dem Milch. Aber mein Fehler hatte nichts mit Milch zu tun, sondern mit Punkt oder Komma. Punkt oder Komma. Und die Physiker unserer Gemeinde haben mich brüderlich ermahnt. Er sagte, Josef, der nächste Stern der Erde ist nicht 4.260 Lichtjahre von uns entfernt, sondern 4.236 Lichtjahre von uns entfernt. Aus dem Grund muss ich jetzt hier heute vor euch allem mich entschuldigen, dass ich ausnahmsweise dermaßen übertrieben habe. Dieses Mal unabsichtlich, okay? Ja? So ist es 4,2 Lichtjahre von uns entfernt. Ist immer noch weit. Ja? Aber weißt du, ich habe mich sehr gefreut, als einer von uns gesagt hat, Herr Josef, vielleicht hast du dich vertan mit den Dezimalpunkten. Ne? Und das ist gut, weil es heißt, dass ihr mitdenkt. Und wir sollten immer alles prüfen. Ne? Es hat Spaß gemacht, dann selber zu gehen und gucken, wieso habe ich das dann falsch verstanden? Es war tatsächlich im Internet, Punkt habe ich 4000 gedacht, aber es ist eigentlich auf Deutsch Komma, es ist Komma. Und dann, okay, manche von euch können das nachvollziehen. Und der erste Teil haben wir über Vaterherz Gottes gesprochen und gesagt, Vaterherz Gottes, das Vaterherz Gottes ist transzendent. Das Vaterherz Gottes ist unbegreiflich. Das Vaterherz Gottes ist ewig. Das war Einführung. Und dann letzte Woche haben wir viel von Apfel abgebissen, ne? Das Vaterherz Gottes ist unendlich. Das Vaterherz Gottes ist selbstexistent. Das Vaterherz Gottes ist selbstständig. Das Vaterherz Gottes ist allmächtig. Das Vaterherz Gottes ist allwissend. Und das Vaterherz Gottes ist allgegenwärtig. Oh, jetzt wollen wir heute fortsetzen. Und wir beißen zweimal viel von Apfel ab heute. So, heute nehmen wir folgende Themen vor. Das Vaterherz Gottes ist souverän. Das Vaterherz Gottes ist weise. Das Vaterherz Gottes ist unveränderbar. Das Vaterherz Gottes ist heilig. Das Vaterherz Gottes ist zornig. Das Vaterherz Gottes ist gerecht. Letzte Woche hatte ich so den kleinen Ständer mit 7 Liter Milch hier auf der Bühne gehabt. Wollte damit darstellen, na, wie groß das Herz von der beste, schnellste Pferd der Welt euch darstellen wollte, Farlap, ne? Das die normale Größe in Volumen und Gewicht von einem Rennpferd ist 3,3 Kilogramm. Ja? Und da hatte ich 3 Liter Milch hier gehabt. Aber als die dann das Herz von Farlap, das australische Rennpferd, inspiziert haben nach seinem Tod, haben sie entdeckt, es wog 6,3 Kilogramm. Und damit habe ich Thema Milch eingeführt. Guckt in Epheser Kapitel 5, Vers 13. Ist auch das Thema Milch. Hier steht, wer aber nur Milch verträgt, ist noch ein Kind. Na, wir sind alle Kinder Gottes, stimmt? Es ist eine Verheißung, Johannes 1, 12. Alle, die Jesus annehmen, werden adoptiert in der Familie Gottes hinein. Wir kriegen der Vorrecht und der Privileg, Kind Gottes zu heißen. Okay? Aber Gott möchte, dass wir auch dann Männer und Frauen Gottes werden. Dass wir mündig und reif werden. Hier steht es, er ist nicht in der Lage, die Lehre von der Gerechtigkeit Gottes zu begreifen. Feste Nahrung dagegen ist für Erwachsene, für reife Menschen, die durch ständigen Gebrauch geschärfte Sinne haben, um zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. So heute wie letzte Woche wollen wir wegkommen von Milch und ein bisschen feste Nahrung genießen. Ist das okay? So, wenn du hier zum ersten Mal bist und du denkst, boah, jetzt dann, ja, werde ich in echte kalte Wasser geschmissen. Ja, sorry. Ja, wir fingen an am Anfang der Monat und dann war das dann ein bisschen leichter. Und dann mit jedem Sonntag kommt die Einladung, noch tiefer einzutauchen. So, wenn du hier bist und du Bahnhof verstehst in den nächsten 3 Stunden, dann komm und sprich mit mir und sag, Josef, das habe ich nicht so ganz verstanden. Ne? Und dann kann ich gerne dann dir dann helfen. Aber hier wollen wir noch weiter von Milch, noch weiter hin zur festen Nahrung. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir kommen zu dir und wissen, dass du der beste Ausleger bist deines Wortes. Und so, wir brauchen deine Hilfe, dein Wort zu verstehen und diese Wahrheiten zu verinnerlichen, zu verstehen. So, himmlischer Vater, bitte komm. Rüste uns dann aus, von Gut und Böse so unterscheiden zu können. Inspiriere du uns für die kommende Woche. Vater, verändere du das, was verändert werden soll und muss in unsere Denken, beten wir im Jesu Namen. Amen. Das Vaterherz Gottes ist souverän. Lass uns jetzt Daniel Kapitel 4 dann kurz dann lesen. Vers 29. Hier steht, du wirst von den Menschen vertrieben werden und mit den wilden Tieren leben. Daniel spricht Gottes Wort zu Nebukadnezar, der große Weltherrscher, der babylonische Herrscher. Und Nebukadnezar meinte eines Tages, dass er so gut und so groß und so wunderbar und so herrschaftmäßig sei. Und dann kommt Daniel mit Gottes Auftrag und sagt zu ihm, du wirst von den Menschen vertrieben werden, mit den wilden Tieren leben. Du wirst Gras fressen wie eine Ochse. 7 Zeiten werden für dich vergehen, bis du anerkennst, dass der Allhöchste souverän über alle Königreiche der Erde ist. Leute, das Vaterherz ist souverän. Gottes Souveränität ist das Attribut, mit dem er seine gesamte Schöpfung regiert. Um souverän zu sein, muss Gott allwissend, allmächtig und absolut frei sein. Um absolute Herrschaft zu besitzen, muss man die absolute Macht, die absolute Recht, die absolute Kraft haben, um absolut herrschen zu können. Gäbe es auch nur ein einziger Wissensdetail, das Gott nicht kennt, so würde seine Herrschaft an diesem Punkt zusammenbrechen. Der Herr über die gesamte, um Herr über die gesamte Schöpfung zu sein, muss er über alles, alles Wissen verfügen. Und wenn Gott auch nur ein winziges Quäntchen, noch aus der Physik, ne? Quäntchen Macht fehlen würde, würde dieser Mangel seine Herrschaft beenden und sein Reich zunichte machen. Weil seine Herrschaft, seine Souveränität ist absolut. Dieses eine verirrte Atom an Macht würde jemandem anderen gehören und Gott wäre ein begrenzter Herrscher, auch wenn es nur eine Molekül betreffen würde. Und dann würde dieses biblische Prinzip der Souveränität nicht mehr zutreffen. Absolut souverän. Nicht nur über alles, was gibt und die gesamte Existenz ist er souverän, aber auch um souverän zu sein, muss er auch absolut frei sein. Es darf und tut nichts über ihm herrschen. Das habe ich sehr Düsseldorf plattmäßig ausgedrückt. Ne? Tut nichts über ihm herrschen. Und es kann nur einer geben, der so ist, absolut frei. Nichts grenzt ihm ein. Darüber hinaus erfordert seine Souveränität, dass der, wie gesagt, absolut frei ist. Was einfach bedeutet, dass er frei sein muss, überall und jederzeit zu tun, was er tun will. Um seinen ewigen Plan in jedem einzelnen Detail ohne Einmischung zu verwirklichen. Wäre er weniger als frei, so wäre er weniger als souverän. Um die Idee der uneingeschränkten Freiheit zu begreifen, bedarf es wirklich einer starken Anstrengung von uns. Es ist schwierig zu begreifen, was absolut Freiheit überhaupt heißen kann. Wir sind psychologisch nicht darauf konditioniert, Freiheit nur in einer unvollkommenen Form zu verstehen. Unsere Vorstellungen von ihr sind in einer Welt geprägt worden, in der es keine absolute Freiheit gibt. Es gibt in der Schöpfung keine absolute Freiheit. In der ersten Predigt habe ich über das Dilemma gesprochen, dass für Wahrheiten, die außerhalb der Schöpfungsordnung geben, gibt es kaum Worte dafür, weil Worte sind Teil der Schöpfung. So, wenn wir dann sprechen möchten über absolut, komplette, uneingegrenzte Freiheit, das Wort, was wir dafür haben, ist souverän. Hier ist jedes natürliche Objekt von vielen anderen Objekten unabhängig, also abhängig. Und diese Abhängigkeit schränkt seine Freiheit ein. Wie ein Vogel. Habt ihr den Redewender auf Deutsch? Frei wie ein Vogel? Sagt man das? Wie sagt ihr in Englisch? Free as a bird. Free as a bird. Von wegen. Wer sagt, dass Vögel frei sind? Ein Vogel zu sein bedeutet nicht, überhaupt frei zu sein. Der Naturforscher, jeder Biologe, würde wissen, dass so der vermeintlich freie Vogel in Wirklichkeit sein ganzes Leben in ein Käfig aus Ängsten, Hunger, Instinkten lebt. Das ist die wahre Leben eines Vogels. Der Vogel ist begrenzt durch Wetterbedingungen, wechselnder Luftdruck, das örtliche Nahrungsangebot, Raubtiere und die Selbstnahme aller Bedingungen, die unwiderstehlichen Zwang, innerhalb des kleinen Stücks Land und Luft zu bleiben, das ihm die Vogelsgemeinschaft zuweist. das freiste Vogel wird wie jedes andere geschaffene Wesen. Und Leute, jedes geschaffenes Wesen durch ein Netz von Notwendigkeit in ständige Kontrolle gehalten. Nur Gott ist frei. Wir waren letztens in Australien und wir haben so eine Naturpark besucht, wo die dann, wie heißen die, Raubvögel. Dann hatten trainierte Raubvögel und dann eine ist einfach verschwunden. Der sollte kommen. Wir sind hunderte von Leuten, warten auf diese eine Adel, der Prinz ist nicht gekommen. Ne? Diese edliche Adler. Ne? Und wir warteten und warteten und dann sagt dann der Tierhalter, sorry Leute, der ist abgehauen, weil ein anderer Jagdvogel in der Gegend ist. Wir denken, oh, dieser große Adler ist so frei wie ein Adler. War gar nicht frei. Hatte nur Angst, dass er selbst gefressen wird. Gott wird als absolut frei bezeichnet, weil niemand und nichts ihm hindern. Niemand und nichts hindern oder zwingen oder ihm aufhalten kann. Das ist, was es heißt, wenn wir sagen, das Herz meines Vaters ist souverän. Keine Käfig, keine Angst, keine Hunger, keine Wetterbedingung, kein Luftdruck, kein Raubtier, kein Bindungen, kein Zwang, kein Druck. Er kann immer, überall und ewig tun, was er will. Amen. So frei zu sein bedeutet auch, dass er eine universale Autorität besitzen muss. Er hat nicht nur Kontrolle über alles, allmächtig. Der ist nicht nur total frei wie nichts in der Existenz, einziger freies Wesen. Der hat Autorität. Dass er begrenzte Macht hat, wissen wir, dass er unbegrenzte Macht hat, wissen wir aus den Heiligen Schriften und können es aus eigenen anderen und seine Eigenschaften ableiten. Und das haben wir letzte Woche besprochen. Selbst die Autorität des allmächtigen Gottes zu erörtern, scheint ein wenig sinnlos. Und sie in Frage zu stellen, wäre absurd. Können wir uns vorstellen, dass der Herr, der Gott der Herrscharen, irgendjemandem um Erlaubnis bitten oder etwas bei einer höheren Instanz beantragen muss? Ich habe ziemlich schnell in Deutschland gelernt, dass zwei Drittel der Ausbildung von Beamten hat mit Zuständigkeit zu tun. Das heißt, zwei Jahre lang lernt der Beamte einfach, das ist nicht mein Baustelle. Das ist nicht mein Job. Das hat mit ein anderer. Und dann sagst du, hast du eine Telefonnummer? Okay. Dann nach 20 Anrufe, vielleicht landest du bei der richtigen Beamte. Na, ehrlich gesagt, nach über 30 Jahren hier in Deutschland habe ich wirklich gelernt, das ist wichtig. Weil wenn der falsche Mensch deine Sachen erledigt, hast du Probleme. Weil Gott ist nicht falsch. Der ist souverän. Der ist der Letzte und der Instanz. Hat alle Autorität. An wen würde sich Gott um Erlaubnis wenden? Wer ist höher als der Höchste? Wer ist mächtiger als der Allmächtige? Wessen Position ist älter als des Ewigen? Vor wessen Thron würde Gott niederknien? Wo ist der Größere, an den er sich wenden muss? So spricht der Herr, der König Israels, und sein Erlöser, der Herr der Herrscharen. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte und außer mir gibt es keinen Gott. Guck mal, Psalm 15,3. Unser Gott ist im Himmel. Alles, was ihm gefällt, das tut er auch. Das Vaterherz unserer Gott ist souverän. Ja, Leute, um diese Gebäude zu bauen, musste man manches in Mathe und Physik beherrschen, damit das Dach nicht auf den Kopf fällt. Um überhaupt sowas zu bauen, muss man einmal eins verstehen. Muss man sogar Algebra können, um die Vektoren und die Statik zu kalkulieren, damit alles hier zusammen bleibt. Sogar der Fußboden, wisst ihr, wenn das dehnt, wenn dieser Fußboden, ich weiß, weil ich Schreiner bin, wenn der Fußboden dehnen würde und nicht kalkuliert wurde, dann wird es hier eine große Welle in der Mitte geben, weil es gar keine Möglichkeit hat zu dehnen. Und. Na, wenn wir kommen zu Fragen wie, warum geschehen ungerechte Sachen zu gerechten Leuten und so, dann ist es so wie ein Gebäude zu bauen, also ein Gebäude der Verständnis, aber man muss die Basics beherrschen. Einmal eins. Algebra oder Grundrechnen können. So jetzt mit diesen Attributen Gottes, mit Vaterherz Gottes, lernen wir erstmal die Einmaleins, die Grundrechnen, die Algebra, die Grundrechenarten, damit wir mit schwierigen Fragen gut bauen können. Das bringt mich zum nächsten Thema. Das Vaterherz Gottes ist weiser. Ist weiser. Gut, dass der Souverän auch weise ist. Ne? Ja? Stell dir vor, der hat alles Macht, alle Autorität, aber keine Ahnung. Daniel 2, Vers 20. Er sagte, in alle Ewigkeit soll der Name Gottes gepriesen werden. Ihm gehören Weisheit. Weisheit und Macht. Er bestimmt den Wechsel der Zeiten. Er setzt Könige ab und er setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und die Klugen ihren Verstand. Er offenbart auch das, was tief verborgen ist und weiß, was in der Finsternis wohnt. Doch ihm selbst umstrahlt das Licht. Weisheit ist unter anderem die Fähigkeit, vollkommene Ziele zu entwerfen und diese Ziele auf die bestmögliche Art und Weise zu erreichen. Wenn es irgendwas gibt heute, was man eintippen soll in Notizen in eure Handys, schreiben soll, ist dieser eine Satz. Es ist so gut. Weisheit ist unter anderem die Fähigkeit, vollkommene Ziele zu entwerfen. Perfekte Ziele mit perfekter Art und Weise zu erreichen. Das ist göttliche Wahrheit. Sie sieht das Ende von Anfang an, sodass es nicht nötig ist, zu raten oder vermutigen anzustellen. Die Weisheit sieht alles im Blick, jedes in die richtige Beziehung zu allem und ist daher in der Lage, mit makelloser Präzision auf vorherbestimmte Ziele hinzuarbeiten. Er weiß, was um die Ecke ist. Wenn wir das beherzigen, ist es ein Unding, ihm nicht zu fragen, wo soll ich leben? Was soll meine Karriere sein? Wen soll ich heiraten? Wenn man weiß, dass er das alles im Blick hat, ihm nicht zu fragen, ist ein Unding. Alle Handlungen Gottes erfolgen in vollkommener Weisheit. Alle. Zuerst zu seiner eigenen Ehre und dann zum höchsten Wohl der größten Zahl für die längste Zeit. Und alle seine Handlungen sind so rein und weise und so gut wie weise und rein. Nicht nur, dass seine Taten nicht besser ausgeführt werden könnten, eine bessere Art und Weise, sie an die auszuführen, kann man sich nicht vorstellen.
Ein unendlicher weiser Gott muss auf eine Weise, handeln, die von endlicher Geschöpf nicht verbessert werden kann. In der Heiligen Schrift hat Weisheit, wenn sie von Gott und guten Menschen gebraucht wird, immer ein starker moralischer Beigeschmack, Konnotation. Sie wird als rein, die Weisheit Gottes wird als rein, liebevoll und gut verstanden. Eine Weisheit, die nur aus Klugheit besteht, wird oft bösen Menschen zugeschrieben. Aber eine solche Weisheit ist verräterisch und falsch. Diese beiden Arten, diese weltliche, unvollkommene Art von, was wir manchmal dann schlucken als Weisheit, steht im ständigen Konflikt mit Gottes Weisheit. Von hohen Gipfel des Sinai, oder von Golgatha aus betrachtet, erweist sich die ganze Weltgeschichte als eine Wettstreit zwischen der Weisheit Gottes und die Schlauheit Satans und der gefallenen Menschen. Ich habe mal so einen Film gesehen, wo gefragt wurde, war das überhaupt vernünftig, dass Jesus starb? Wie unvernünftig kann man sein? Aus der menschlichen Sicht, sagt es in 1. Korinther, für die Griechen, dass der allmächtige Gott dann in Form eines Menschen dann gedemütigt wird und für uns stirbt, ist Narrheit. Es geht nicht, es ist dumm. Für die Juden unverständlich, kann ich gar nicht begreifen. Aber wir wissen, es ist Weisheit von Gott. Now, genau wie das Rettungsgeschichte, wie das Kreuz Weisheit von Gott war, da musste nächste Woche kommen. Ja. Aber der Ausgang dieses Weltstreits, menschliche Weisheit und Vernunft gegenüber Gottes Weisheit und seiner Souveränität, die Endresult ist, steht nicht in Frage. Gottes Weisheit wird immer gewinnen. Das Unvollkommene muss am Ende vor dem Vollkommenen fallen. Gott hat gewarnt, dass er die Weisen in ihrem eigenen Schlauheit ergreifen und den Verstand die Klugen zernichten machen wird. Es gibt in der Tat eine sekundär geschaffene Weisheit, die Gott seine Geschöpfen in dem Maßen gegeben hat, wie es ihr höchstes Gut erfordert. Aber die Weisheit irgendeines Geschöpfes oder ein Geschöpfte ist im Vergleich mit den grenzenlosen, allwissend, allmächtigen Weisheit Gottes erbärmlich klein. Deshalb ist es so wichtig, dass wir nicht sagen, ich mache nur, was Pastor sagt, ich mache nur, was der Rabbi sagt, ich mache nur, was mein Mentor sagt. Nein, sogar Mentoring ist nur so ein kleiner, winziger Teil, was Gott für uns vorhat, weil wir sind nicht so weise im Vergleich mit ihm. Kann sein, dass ich 100.000 Jahre Erfahrung habe. Das macht man gleich ein teilweise weise, aber es ist nichts im Vergleich mit der ewigen Weisheit Gottes. Deshalb ist es so wichtig für uns, dass wir, jeder Einzelne von uns, in direkte Verbindung mit dem Gott, dem Vater, kommt. Dass kein menschlicher Mittelpunkt da sein muss. Wir Menschen, wir sind so begrenzt im Vergleich mit der unbegrenzten, souveränen Weisheit Gottes. Das heißt, Gott ist in sich selbst weiser. Und alle leuchtende Weisheit der Menschen oder Engel ist nur eine Abglanz jenes ungeschaffenes Glanzes vor dem Thron der Majestät in den Himmlischen ausströmt. Die Vorstellung von Gott als unendlich weise ist die Wurzel aller Weisheit. Sie ist in den Glaubensdatums für die Richtigkeit aller anderen Überzeugungen über Gott notwendig ist. Da Gott so ist, wie er ist, ohne Rücksicht auf die Geschöpfe, bleibt er natürlich von unseren Meinungen über ihn unberührt. Aber unsere moralische Vernunft verlangt, dass wir dem Schöpfer und Erhalter des Universums eine vollkommene Weisheit zuschreiben. Wenn wir es weigern, dieses zu tun, Gott diese unbegrenzte, unbegreifliche Wahrheit zuzuschreiben, so verraten wir genau das, was uns von den Tieren unterscheidet. Guck mal, Judas 25. Ist das Judas, ne? Jude, ja? Judas 25. Dem allein weisen Gott. Nun, diesen vier Worte deutet er auf, diese einmalige Art von Weisheit. Unserem Retter gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Der Vaterherz Gottes ist auch unveränderbar. Auf Englisch immutable. The immutability of God. Die Unveränderbarkeit Gottes. Hab in Erinnerung, eine Predigt von Ingolf Essel, eine ehemalige Präses, der er vor keine Ahnung wie viele Jahren über die Unveränderbarkeit Gottes gepredigt hat auf Konferenz. Guck in Malachi, Kapitel 3, Vers 6. Denn ich, der Herr, verändere mich nicht. Ich, der Herr, verändere mich nicht. Zu sagen, dass Gott unveränderlich ist, bedeutet, dass er sich niemals von sich selbst unterscheidet. Das Konzept eines wachsenden oder sich entwickelnden Gottes ist in der Heiligen Schrift nicht zu finden. Es scheint unmöglich zu sein, sich Gott so vorzustellen, dass er sich in irgendeiner Weise von sich selbst unterscheidet. Und hier ist der Grund dafür. Damit sich ein moralisches Wesen verändern kann, musste die Veränderung in einer oder drei von drei Richtungen sich verändern. Er muss sich von besser zu schlechter sich verändern. Oder zweitens, von schlechter zu besser sich entwickeln. Oder C, vorausgesetzte moralische Qualität bleibt stabil, muss es sich in sich selbst verändern. Wie von der Miniatur zu reifer oder von einer Seinsordnung zu anderen. Und das tut Gott nicht. Der ist, wie der ist und ändert sich nicht. Es sollte klar sein, dass Gott sich in keine dieser Richtungen bewegen wird. Ja, ich habe mich gerade hier in meinem Text korrigiert. Hier ist ein Grund, warum. Hier in meinem Text steht kann, aber die Allmächtigkeit des Vaters heißt, es gibt nichts, was er nicht kann. Aber die Unveränderbarkeit Gottes heißt, er wird es aber nie tun. Manchmal kommt einer und sagt, kann Gott Buses tun? Kann Gott sündigen? Well, aufgrund der Allmächtigkeit Gottes gibt es nichts, was er nicht kann. Aber aufgrund der Unveränderbarkeit Gottes, wir wissen, er wird es nie. Verstanden? Das ist der Einmaleins. So, zu der Frage, kann Gott Böses für mich vorhaben? Kann er sündigen? Well, kann ist das falsche Wort für Gott. Du kannst das Wort kann nicht für Gott verwenden. Kann oder kann nicht, gehört nicht zu der Schöpfer aller Schöpfung. Es gibt nichts, was er nicht kann. Kann ist ein geschaffenes Konzept. Der ist außerhalb, der ist transzendent. Aber wir wissen, dass er nie und nimmer sündigen wird und Böses tut, weil er ist unveränderbar. Ja, das Allerschlimmste, was wir erleben könnten, ist, dass wir heute in diesem Augenblick alle unveränderbar werden, oder? Amen. Ich hoffe auf ein hübscheres Gesicht dann im Himmel. Hier ist die Ironie. Unsere Veränderbarkeit ermöglicht unsere werdende Unveränderbarkeit. Okay. Halt diese Gedanke. Fest. So wie es keine Veränderung des moralischen Charakters Gottes geben kann, so kann es auch keinen Inhalt des göttlichen Wesens geben. Das Wesen Gottes ist einzigartig in der einzigen richtigen Bedeutung dieses Wortes. Das heißt, sein Wesen ist anderes als das aller anderen Wesen und unterscheidet sich von ihnen, der Transzendenz. Wir haben gesehen, wie Gott sich vor seinem Geschöpften dadurch unterscheidet, dass er selbst existiert, selbstständig, ewig, allmächtig, allwissend, allgegenwärtig ist. Aufgrund dieser Eigenschaften ist Gott Gott und nicht irgendein anderes Wesen. Ein Wesen, das auch nur die geringste Veränderung erleiden kann, ist weder selbst existent, noch selbstständig, noch ewig und ist somit nicht Gott. Wir kauen dann schon ein bisschen Fleisch jetzt, ne? Nichts von dem, was Gott jemals über sich selbst gesagt hat, wird sich ändern. Dass er unveränderbar ist, denn heißt, wenn er sagt, ich liebe dich, ist es unveränderbar. Wenn der Erbarmen aus uns ausspricht, ist es unveränderbar. Nichts von dem, was die inspirierten Propheten und Apostel über ihn gesagt haben, wird widerrufen werden. Seine Unveränderbarkeit garantiert dieses. Die Unveränderbarkeit Gottes erscheint in ihrer vollkommensten Schönheit, wenn man sie mit der Veränderbarkeit der Menschen vergleicht. Wie veränderbar sind wir? Heute liebe ich Bayern München, morgen Leverkusen. Ich bin ein Fan von Leverkusen, der Fußballmannschaft. Seitdem die Tabelleführer sind. Wie veränderbar sind wir? Und meine Söhne, die lassen das nicht vergessen. Oh, Dad, du magst New Leverkusen, weil die jetzt auf den Tabelleführung sind. Nein, nein, ich bin treu. Dann sagen sie, kannst du uns eine Spieler für Leverkusen nennen? Ballack. Die gelacht haben, weiß ich, ihr wisst Bescheid, wie schlimm mein Kenntnis über meine Mannschaft ist. Ne? Bei Gott ist keine Veränderung möglich. Bei den Menschen ist es unmöglich, der Veränderung nicht zu entkommen. Es war der wunderbare Tanz. Die Unveränderbarkeit Gottes gegenüber die pure Veränderbarkeit des Menschen. Weder der Mensch noch seine Welt sind unveränderlich, sondern er und sie sind in ständigen Wandel begriffen. Jeder Mensch erscheint für eine kleine Weile, um zu lachen, um zu weinen, um zu arbeiten, um zu spielen und dann zu gehen, um Platz zu machen für denjenigen, die ihm im unendlichen Kreislauf folgen werden. So hier ist ein wunderbarer Paradox. Wenn wir sagen, wir wollen Jesus immer ähnlicher werden. Oh. Was das heißt ist, weil wir in der Tat veränderbar sind, können wir in kleine Schritte unveränderbar werden. Habe ich das okay erklärt? Ist das nicht süß? Also ich finde diese kleine Wahrheit wie eine Süßigkeit, ein Bonbon, weil ich das Gegenteil bin von das, was ich werden will, kann ich werden will, was ich werden will. Oder was ist werden wert? Unveränderbar. Leute, wenn Paulus sagt, das Vergängliche wird irgendwann das Unvergängliche nachgeben. Das Veränderbar wird irgendwann das ewige Gestalt der Unveränderbar geben. Ist das nicht ein Trost? Ist das nicht süß? Hebräer 13, 8. Welche von euch haben das jetzt schon auf den Lippen gehabt? Jesus Christus ja immer derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Amen. Das Vaterherz ist auch heilig.
Welch ein tolles Lied, das wir gesungen haben in der Lobpreis heute. And I always sing, holy, holy. Und lass uns jetzt das jetzt zusammen lesen. Jesaja Kapitel 6. In dem Jahr, als König Jesaja starb, sah ich, das ist Jesaja, sah ich dem Herrn, er saß auf einem hoch aufragenden Thron. Die Säume seines Gewandes füllten den ganzen Tempel aus. Umgeben war er von Seraphim, so eine Art von Engeln. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckte er sein Gesicht, mit 2 seine Füße und mit 2 flog er. Einer rief dem anderen zu: Heilig, heilig, heilig ist Yahweh. Ich möchte hier einen Punkt setzen. Weil Gott ewig ist, kann man nie zu viel über ihn reden. Okay? Weil Gott endlos ist, kann man niemals zu viel über irgendeine von seinen Attributen sprechen. Es ist eine Unmöglichkeit, zu viel über irgendwas Ewiges zu erzählen. Noch eine süße Bonbon. Komma. Es ist aber möglich, zu wenig. Es ist aber möglich, zu wenig von einer seiner Attributen zu reden. Wer will zu wenig über die Heiligkeit Gottes reden, ne? Weil es ewig ist. Zu viel können wir nicht. Können nicht zu viel über seine Liebe, Gnade oder Gerechtigkeit oder Zorn. Aber man kann nicht zu viel darüber reden. Man kann aber zu wenig reden. Einer rief den anderen zu: Heilig, heilig, heilig ist Yahweh, der allmächtige Gott. Die ganze Erde bezeugt seine Macht. Vor ihrem Rufen erbebte die Fundamente der Tempeltor und das ganze Haus füllte sich mit Rauch. Da rief ich: Wehe mir! Ich bin verloren. Ich habe den König gesehen, Yahweh, dem allmächtigen Gott. Und ich habe doch besüdelte Lippen und wohne in einem Volk, das durch seine Worte genauso besüdelt ist. Der Jesaja dann kommt und kriegt eine Offenbarung der Heiligkeit Gottes. Wie heilig und wie heilig und alle anderen Attributen da dazugehören dann. Im Zutreffen und er wird in eine Krise versetzt. Übrigens, hier ist pure Versetzung. Der wurde Leib und Seele versetzt in der Heiligkeit Gottes und kommt in eine Krise hinein. Der moralische Schock, den er durch und diesen gewaltigen Bruch mit den höheren Willen des Himmels erlitten habe, hat ihm ein dauerhaftes Trauma hinterlassen, das jeden Teil seiner Natur betraf. Du kannst nicht wiedergeboren werden und im Reich Gottes kommen als neues Kind ohne Umkehr. Es geht nicht. Auch wenn du menschlich gesehen kaum was Falsches gemacht hast. Wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen und den heiligen Gott betrachten, kommt und muss eine Krise kommen in uns. Die plötzliche Erkenntnis seiner persönlichen Verderbenheit traf das zitternde Herz Jesajas wie ein Schlag des Himmels in dem Augenblick, als er eine revolutionäre Vision der Heiligkeit Gottes hatte. Sein schmerzerfülltes Schrei: Wehe mir, denn ich bin ein Mann von unreinen Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscher gesehen, drückt das Gefühl eines jeden Menschen aus, der sich selbst unter seiner Verkleidung entdeckt hat und mit einem inneren Blick auf den heiligen Weise, der Gott ist, konfrontiert wurde. Eine solche Erfahrung kann nicht anderes als emotional heftig sein. Kann nicht anders sein. Es wird dein ganzes Wesen dann mitnehmen.
Wir können die wahre Bedeutung der göttlichen Heiligkeit nicht erfassen, indem wir an jemandem oder etwas denken, das sehr rein ist, und dann den Begriff auf den höchsten Grad heben, zu dem wir fähig sind. Also denk jetzt an Schnee. Weiß wie Schnee. Denken wir alle an Schnee. Und dann denk, wie kann man weißer als Schnee werden? Und das reicht nicht. Die Heiligkeit Gottes ist nicht einfach das Beste, was wir kennen und das unendlich betroffen wird. Wir kennen nichts wie die göttliche Heiligkeit. Es ist außerhalb der Schöpfungsordnung. Heiligkeit steht für sich einzigartig, unnahbar, unverständlich und unerreichbar. Die natürliche Mensch ist blind für sie. Er mag der Macht Gottes fürchten und seine Weisheit bewundern, aber seine Heiligkeit kann er sich nicht einmal vorstellen. Vielleicht sagst du, Josef, dann warum reden wir darüber? Genau, aus dem Grund reden wir jetzt darüber. Damit wir begreifen, wie groß und wie heilig und transzendent Gott ist. Aber wir sind nicht hoffnungslos ausgeliefert. Wie heißt unser Beistand? Der Heilige Geist. Nur der Geist, den Heiligen, kann dem menschlichen Geist das Wissen um das Heiligen vermitteln. Doch wie elektrischer Strom nur durch einen Leiter fließt, so fließt der Geist durch die Wahrheit und muss dasselbe Maß an Wahrheit im Geist finden, bevor er das Herz erleuchten kann. Der Glaube erwacht durch die Stimme der Wahrheit, aber er regiert auf keinen anderen Klang. Der Glaube kommt durch das Hören aber durch das Wort Gottes. Theologisches Wissen ist ein Medium, durch das der Geist in das menschliche Herz einfließt. Doch muss im Herzen demütige Reue herrschen, bevor die Wahrheit den Glauben hervorbringen kann. Der Geist Gottes ist der Geist der Wahrheit. Es ist möglich, dieselbe Wahrheit zu verstehen zu haben, ohne den Geist im Herzen zu haben. Aber es ist niemals möglich, den Geist ohne die Wahrheit zu haben. Heiligkeit ist die absolut Quintessenz moralischer Vortrefflichkeit. Unendlich vollkommen in Rechenschaftheit, Reinheit, Geradeheit und unbegreifliche Heiligkeit. Und in all dem ist er ungeschaffen, selbstständig, jenseits der Macht menschlichen Denkens oder menschlicher Sprache, es auszusprechen. Heilig ist die Art, wie Gott ist. Um heilig zu sein, passt er sich nicht eine Norm an. Er ist der Norm. Leute, er ist der Norm. Wir können nicht eine Norm oder einen Standard ausdenken und dann denken, passt Gott zu dem Norm? Gott ist der Norm der Heiligkeit. Der ist der Standard. Er ist absolut heilig mit einer unendlichen, unbegreiflichen Fülle von Reinheit, die nicht anderes sein kann als sie selbst. Als sie ist. Weil er heilig ist, sind auch seine Eigenschaften heilig. So, hier ist noch ein Prinzip zum Thema Einmaleins. Alle Attributen Gottes sind übertragbar auf alle anderen. Hier ist der Grund. Gott ist, wer er ist, immer. Der ist nie die Hälfte von sich. Na, steht nicht auf einem Tag und sagt, heute bin ich heilig, morgen bin ich nicht. Gott ist alles, wer er ist, immer. Deshalb, alle seine Attributen sind gleichzeitig miteinander zu überziehen. Das heißt, wenn Gott liebt, er liebt auch in seiner Heiligkeit. Und wenn Gott gnädig ist, der ist auch gnädig in seiner Allwissenheit. Es ist nicht, als ob der dich vergibt, weil der nicht weiß, was du gemacht hast. Der ist allwissend. Gleichzeitig mit seiner Erbarmen. So, wenn Gott heilig ist, alle Eigenschaften seiner Heiligkeiten sind übertragbar. Das heißt, seine Heiligkeit ist ewig. Seine Heiligkeit ist selbstständig. Seine Heiligkeit ist transzendent. Alle sind zu überziehen auf, oder sagt man, ja, zu überziehen auf seine Heiligkeit. Gott ist heilig und er hat die Heiligkeit zu moralischer Voraussetzung für das Wohlergehen seines Universums gemacht. Guck mal, Jesaja, Kapitel 57. Denn so spricht der hohe und erhabene Gott, der ewig lebt und dessen Name der Heilige ist. Ich wohne in der Höhe, in unnahbarer Heiligkeit. Doch bin ich auch den Zerschlagenen nah, deren Geist niedergedruckt ist, und belebe den Geist dieser Gedemütigten neu, richte das Herz der Zerschlagenden auf. Gott ist heilig. Kann die Band nach vorne kommen? Dann gehen wir auf die Folien, die letzte Folien. Vorletzte Folien, glaube ich. Okay. Nee, das ist der letzte Folien. Der vorletzte Folien. Noch da. Danke. Super. Jetzt sieht man, was wir nicht geschafft haben heute. Ja? Aber hier, das Vaterherz Gottes ist souverän, ist weiser, ist unveränderbar, ist heilig. Nächste Woche haben wir Osterwochenende. Wir haben Karfreitag und Ostersonntag. Da werden wir andere Themen und andere Botschaften haben. Und dann nach den Osterfeiern werden wir diese Serienreihe um Charakter Gottes, die Eigenschaften Gottes fortsetzen. Ja? Und sei nicht spät, sonst werde ich zornig. Lass uns aufstehen. In 1. Korinther Kapitel 2, Vers 10 sagt es hier, denn durch seinen Geist, durch seinen Heiligen Geist hat Gott uns diese Geheimnisse offenbart. Okay? Der Geist ergründet nämlich alles, auch das, was in den Tiefsten Gottes verborgen ist. Ich möchte euch, nur wenn ihr möchtet, einfach die Hände erheben und jetzt sagen, Geist Gottes, komm du und offenbare du die Charakter Gottes in mein Herzen hinein. Heiliger Geist, komm jetzt zu mir und führe du mir in alle Wahrheit. Offenbare du mir die Geheimnisse des Vaters. Im Jesu Namen. Amen.